So, das ist an. Das läuft mit. Und dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute mal wieder aus dem Bundestag. In welchem Gebäude sind wir hier eigentlich genau?
Wir sind in der Wilhelmstraße 65.
Genau. Und hier rede ich mit dir. Wer bist du? Was machst du? Und kannst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
Ja klar. Ich bin Alex Müller, FDP-Bundestagsabgeordneter und für die Freien Demokraten im Verteidigungsausschuss Obmann.
Okay. Und wo kommst du eigentlich her?
Ich lebe in Niedernhausen in Hessen. Mhm. Das ist zwischen Wiesbaden und Frankfurt im Taunus im Grünen.
Ah ja, okay. Und wie sieht dein Lebensweg aus? Können wir da einmal so ein bisschen chronologisch durchsteppen? Wie war deine Schulzeit? Wie ging es danach weiter?
Ja, ich bin zur Schule gegangen in Koblenz. Bin in Koblenz auch aufgewachsen. Ich glaube, das hört man noch ein bisschen raus. Und habe da auch Abi gemacht, bin dann zum Studium nach Kaiserslautern. Ich wollte Informatik studieren und dazwischen lag noch die Wehrdienstzeit. Das heißt, nach dem Abi bin ich erstmal sofort zur Bundeswehr, 1,5 Jahre, und dann in Kaiserslautern zum Studium. Und ja, mein Studium habe ich nach 2/3 etwa abgebrochen, und zwar durch eine Gelegenheit, die nicht jeder bekommt. Ich bin von einem Headhunter entdeckt worden damals, habe Informatik studiert. Das war 3 Jahre vor dem Jahr 2000, also 97. Und ich habe gigantisches Geld verdient dadurch. Also deswegen habe ich auch das Studium unterbrochen. Das war für mich der Einstieg in die Freiberuflichkeit. Bin dann zum IT-Berater, Freiberufler geworden, bin von Projekt zu Projekt gegangen und habe mein Diplom nachgeholt an der Fernuni Hagen sozusagen. Also während ich in Projekten gearbeitet habe, habe ich so nach und nach peu à peu noch das Diplom gemacht. Und das habe ich sehr lange Jahre gemacht. Das habe ich eigentlich von 97 gemacht bis 2017. Oh. Und ja, aber immer von Projekt zu Projekt, ne? Bei verschiedenen Firmen. Und 2017 bin ich in den Bundestag gewählt worden.
Ah ja. Und du hast mir auf Instagram geschrieben, dass du aber auch noch Berufspilot bist,
ja,
richtig?
Ja, stimmt.
Wann hast du das gemacht?
Das hat sich auch ergeben. Ich habe, also Fliegerei hat mich schon immer interessiert, auch schon als Kind. Und ich habe schon sehr früh im PC-Bereich angefangen, schon in den 80er Jahren Homecomputer gehabt, habe da schon Flugsimulatoren gespielt. Und es ging dann weiter, habe immer gerne mit Flugsimulatoren gespielt. Und dann kam aber so eine Phase, ich war in einem Projekt in Offenburg, das ist in Baden. Und das ist verkehrsmäßig nicht sonderlich günstig gelegen. Also wenn man da jetzt einen Termin in Hamburg oder Berlin hat, das ist immer eine Tagesreise, weil man muss dann erstmal von einem kleinen Bahnhof an einen großen Bahnhof und dann, also es ist verkehrsmäßig schlecht. Und der Geschäftsführer dieser Firma, der hat sich damals ein 6-sitziges Flugzeug gekauft und ist dann mit diesem Flugzeug stets zu Terminen hin. Und das war total ökonomisch, weil man halt super schnell von dort wegkommt. Und da bin ich zu dem einen oder anderen Termin mal mitgeflogen. Und am Steuer saß zufällig damals der Vorsitzende des Fliegerclubs in Offenburg. Und der hat dann Werbung gemacht. Also ich fand das faszinierend. Ich saß vorne im Cockpit neben ihm. Und das ist ja so total schön, in so einem kleinen Flieger dann halt zu fliegen. Und der hat mich dann eingeladen. Ich soll mal im Fliegerclub vorbeikommen. Und das ist für kleines Geld, kann man da einen Pilotenschein machen. Und dann habe ich erstmal einen Privatpilotenschein gemacht, dort bei ihm. Und dann hat mich aber auch das Fieber gepackt. Dann bin ich kurz drauf noch in die USA und habe die Instrumentenberechtigung gemacht. Das ist auch nochmal ein Extraschein. Und 2 Jahre später dann noch den Berufspilotenschein. Einfach als Hobby, weil es Spaß gemacht hat. Und genau, das verliert man auch nicht, so eine Lizenz. Die behält man sein Leben lang. Man muss alle paar Jahre nachschulen. Also man muss so einen Refresher machen. Mhm. Aber ansonsten, wie mit dem Autoführerschein, den behält man.
Voll gut. Und jetzt fliegst du auch immer überall hin?
Nee, nicht mehr, aus medizinischen Gründen nicht mehr. Ich will kein Medical mehr. Das ist meine Fluglizenz ist, ich habe jetzt nur noch eine amerikanische. Ich habe früher erst eine deutsche gemacht, aber den Instrumentenschein und den Berufspilotenschein habe ich in Amerika gemacht und muss also nach amerikanischem Recht verlängern, weil ich aber in den letzten Jahren mit Synkopen zu kämpfen hatte. Das sind so medizinisch, das hat mit dem Nervensystem zu tun. Mhm. Und es wahnsinnig schwierig ist, da in den USA denen zu erklären, was das heißt. Und also diese medizinische Prüfung, die man alle 2 Jahre machen muss, ist einfach zu kompliziert geworden, ist mir zu viel Aufwand. Deswegen fliege ich aktiv nicht mehr.
Ah ja, okay. Alles klar. Und ich sehe hier in deinem Büro so ein paar Sachen mit der Bundeswehr. Oh.
Ja.
Und man hat mir auch gezwitschert, du habest damit noch irgendwas zu tun.
Ja, das
Was
stimmt.
Was ist denn da deine Verbindung?
Ja, zunächst einmal der Verteidigungsausschuss natürlich. Ich bin im Verteidigungsausschuss, da beschäftigen wir uns mit der Bundeswehr. Aber auch natürlich die Tatsache, dass ich früher gedient habe. Ich musste ja, das war zu meiner Zeit noch Zwang. Und als ich dann studiert habe, habe ich der Bundeswehr den Rücken gekehrt. Die hatten mich zwar ab und zu mal eingeladen zu Reserveübungen. Es war aber damals relativ leicht, da rauszukommen und sich davon befreien zu lassen. Und als ich aber dann in den Verteidigungsausschuss kam, habe ich mir gesagt, ich mache das wieder mit den Reserveübungen, weil man dann den direkten Kontakt in die Truppe bekommt. Man bekommt Kontakt unmittelbar mit Soldaten aus der Truppe. Und das ist enorm wichtig, um ein Bild, sich selber ein Bild zu machen, wie es den Soldaten geht. Wenn man eine Anfrage beim Verteidigungsministerium oder bei der Bundesregierung macht, dann sagen die immer, es ist alles schick, wir machen Trendwenden und das funktioniert und alles ist in Butter. Ja? Aber wenn man wirklich wissen will, wie geht es den Soldaten da draußen, dann muss man in die Truppe reingehen. Und deswegen habe ich mich vor 3 Jahren freiwillig wieder gemeldet und bin wieder Reservist geworden und mache regelmäßig Reserveübungen bei der Bundeswehr. Genau.
Okay, und sind alle Ausschussmitglieder auch dann aktiv?
Nein, die wenigsten.
Aber, aber würdest du es dir wünschen, dass die anderen auch sagen, wir brauchen da mehr Kontakt? Oder reicht das, wenn das so ein paar Experten quasi sind?
Es ist natürlich wünschenswert, wenn das möglichst viele machen. Aber gut, da haben wir natürlich auch Menschen dabei, die sind über 70. Da kann ich verstehen, dass sie da keine Motivation mehr haben. Aber ich sag mal, es gibt viele, die auch in meinem Alter oder noch jünger sind, die das durchaus könnten. Und da würde ich mir schon wünschen, dass der ein oder andere mal reingeht. Aber es gibt ja auch wenige Beispiele, zum Beispiel Dr. Tobias Lindner von den Grünen, der nie gedient hatte. Und der hat vor, ich glaube vor 2 Jahren, mal mit Cem Öztemir eine Woche eine Info-Defak gemacht. Also das ist so praktisch eine Reserveübung, um die Bundeswehr mal kennenzulernen für eine Woche. Das finde ich klasse, ja, wenn man sowas mal macht. Einfach um mal reinzuschnuppern und mal zu gucken, wie das ist, in Uniform unterwegs zu sein.
Und das kam, also wie bist du dann genau in dem Ausschuss gelandet? Hast du dir das ausgesucht oder war das dann, weil du ja schon mal bei der Bundeswehr warst? Wie landet man da?
Ja, das hat damit zu tun, es ist natürlich immer eine Aufgabe der Fraktionsführung, für jeden ein Plätzchen zu finden. Und auch möglichst so, dass jeder zufrieden ist. Klar, jeder hat Wünsche, aber es ist so, dass bei uns in der FDP will jeder in den Haushaltsausschuss, in den Wirtschaftsausschuss. Das sind total beliebte Ausschüsse bei uns und dann ist es, ich glaube, so Arbeit und Soziales oder Umwelt, das ist jetzt nicht so in den Genen jedes Freien Demokraten drin. Und da muss dann halt die Fraktionsführung ein bisschen vermitteln und die Leute ein bisschen einteilen. Und jeder durfte Wünsche aufschreiben damals. Nun bin ich Digitaler, ich habe ja lange Jahre bei den im Digitalbereich gearbeitet. Ich wusste aber, dass wir aus der letzten Saison, als wir noch im Bundestag waren, noch den Jimmy Schulz hatten, ein unheimlich engagierter Digitalmensch und auch den Manuel Höferlin. Und es war klar, wir haben nur 2 Plätze im Digitalausschuss und dann war mir klar, da machst du keinen Stich gegen die beiden. Das sind die, die schon damals dabei waren und die das mit Herzblut machen, da kommst du eh nicht rein. Und Haushaltsausschuss komme ich auch nicht rein. Dann habe ich mir überlegt, was würde mir denn liegen? Und mir war auch klar, dass viele aus unserer jetzigen Generation, die jetzt Bundestagsabgeordnete sind, gar nicht mehr gedient hatten. Und da ich einer der wenigen, ich weiß nicht, wie viele wir sind vielleicht 6 oder 7 noch in der Fraktion, die damals gedient hatten, habe ich gesagt, das wäre vielleicht was. Und das ist auch eine verantwortungsvolle Aufgabe, Verteidigungsausschuss. Also das würde mich reizen. Und habe mich dafür beworben und es hat auch geklappt.
Okay, ja cool. Und dann gab es da ja so einen Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre.
Das stimmt.
Ich habe womöglich mit Patrick Pehl gesprochen.
Ja, das habe ich mitbekommen.
Und da auch jetzt ein neues Projekt vor. Genau. Die Berateraffäre, wie bist du denn da im Untersuchungsausschuss gelandet? Und
Das hat sich ergeben bei uns im Verteidigungsausschuss. Und zwar haben wir einen Bericht des Bundesrechnungshofs bekommen. Das bekommen wir regelmäßig. Der hat kritisiert, dass da Aufträge nicht sauber vergeben worden sind.
Ja.
Und der übliche Weg, den haben wir damals auch gemacht, ist, dass wir dann die Bundesregierung dazu befragt haben. Die hat dann auch eine eigene Untersuchung gemacht. Nur diese eigene Untersuchung, das Protokoll, das war grauenhaft. Man hat gemerkt, dass da überhaupt kein Wille dabei war, das aufzuklären. Und dann haben wir einige Protagonisten der Affäre eingeladen im Verteidigungsausschuss, dort auszusagen. Die Ministerin hat uns auch Auskunft gegeben. Wir hatten auch zwei, drei andere Zeugen dabei gehabt. Die haben uns auch freiwillig Auskunft gegeben. Aber eine Schlüsselperson war Dr. Katrin Suder, von deren Büro, sie war Staatssekretärin damals, von deren Büro sind, da sind viele Fäden zusammengelaufen. Und sie war nicht bereit, auszusagen im Verteidigungsausschuss. Wir können sie nicht zwingen im Verteidigungsausschuss. Allerdings im Untersuchungsausschuss können wir sie zwingen. Und das war für uns dann der Grund. Also die Kombination aus diesen beiden Sachen, sie wollte nicht kommen, das war schon mal, das ist ja kein gutes Anzeichen, wenn jemand, der viel dazu sagen könnte, sich einfach weigert zu erscheinen. Und dann die Tatsache, dass im Verteidigungsministerium offensichtlich gemauert wurde. Also das, was damals an internen Untersuchungen gemacht wurde, war also dermaßen von wenig Aufklärungswille getrieben, dass wir gesagt haben, da müssen wir jetzt einen Untersuchungsausschuss machen. Und dann haben wir auch einen eingerichtet. Der Verteidigungsausschuss kann sich selbst zum Untersuchungsausschuss machen. Aha. Dafür reichen einfach ein Viertel der Mitglieder des Verteidigungsausschusses. Das ist im Grundgesetz eine Besonderheit. Die anderen Ausschüsse, wenn sie Untersuchungsausschüsse machen wollen, brauchen, glaube ich, eine Plenarmehrheit. Bei uns reicht es, wenn innerhalb des Ausschusses ein Viertel der Mitglieder sagt, wir wollen das.
Und woran liegt das, dass ihr diesen Sonderstatus habt?
Das ist, haben die Väter des Grundgesetzes mal so vorgesehen. Die Motivation kann ich heute nicht mehr herausfinden, aber es steht so im Grundgesetz.
Okay, krass. Und was kam dabei alles ans Licht? Wie oft war die Frau Suder dann bei euch? Hat die tatsächlich noch irgendwas Zielführendes beitragen können? Wie gewinnbringend war jetzt der ganze Ausschuss?
Der Ausschuss war schon gewinnbringend, weil wir eine Menge erfahren haben. Die Zeugin Suder wiederum hat erhebliche Gedächtnislücken gezeigt.
Ja.
Die hat uns leider nicht viel geholfen. Das heißt, Frau Suder hat nur die Dinge gesagt, die wir schon längst rausgefunden hatten, aber einen neuen Erkenntnisgewinn durch ihren Auftritt, durch ihre Zeugenbefragung hatten wir nicht. Wir haben eine Menge rausgefunden. Unstimmigkeiten oder Unsauberkeiten. Es sind Beraterverträge damals vergeben worden, das heißt, das Ministerium braucht Beratung, das bezweifelt auch keiner. Das ist auch in Ordnung, dass man externe Berater anheuert, aber es gibt in Deutschland ein Vergaberecht. Das soll einfach dafür sorgen, dass nicht jeder beliebig irgendwelche Kumpels beauftragen kann zu hohen Geldbeträgen, sondern dass das eine ordentliche Vergabe geben muss. Es muss einen Wettbewerb geben, es muss eine Marktbeobachtung geben, welche Art von Beratung gibt es, welche Berater gibt es, wer ist fähig, wer ist nicht, wer ist teuer, wer ist es nicht und so weiter. Und dann soll halt wirklich der beste Berater mit dem niedrigsten Satz, wenn alles gut geht, beauftragt werden. Die Realität war, dass Frau Suder sich ausgesucht hat, wen sie gerne haben wollte, und das waren interessanterweise ihre Kumpels von früher. Ja? Das heißt, Frau Suder war früher hier in Berlin Repräsentantin von McKinsey, und diejenigen, die dort mit ihr im Büro saßen, wurden alle belohnt mit tollen Aufträgen. Das heißt, da gab es eine Firma Lead mit einem Kumpel von ihr, der hat in 3 Jahren gute 200.000 Euro Umsatz gemacht und mit ganz fragwürdigen Dingen. Der hat also Beratung gemacht. Also das heißt, Frau Suder wollte in ihrer Behörde, zum Beispiel im Beschaffungsamt in Koblenz, Änderungen durchsetzen, ja, und Veränderungen bewegen und wollte das also den Leuten erklären und hat dafür also so Veranstaltungen gemacht und hat die Firma Lead, also ihren Kumpel, beauftragt, Moderatorenkärtchen zu schreiben und so fingierte Interviews mit ihr zu machen. Und also eine so fähige Frau wie Frau Suder hat das gar nicht nötig. Die kann einfach, die kann frei vortragen oder auch vorbereitet vortragen, aber dafür braucht die keine externe Beratung. Ja, und so hat ihr Kumpel da halt richtig viel Knete gemacht. Und das ist frei vergeben worden, das ist nicht ausgeschrieben worden damals. Und so haben wir jede Menge Dinge herausgefunden. Also ich habe noch andere Beispiele. Zum Beispiel, da wurde ein Heeresinstandsetzungslogistikwerk, sollte privatisiert werden. Mhm. Und am Anfang wollte man eine saubere Ausschreibung machen. Und das hat auch der Hausjurist von der HIL, so heißt es abgekürzt, Heeresinstandsetzungslogistik, der sollte eine Ausschreibung machen, hat auch verschiedene Rechtsberatungsfirmen dafür beauftragt. Aber plötzlich wurde von Seiten des Ministeriums eingegriffen. Aha. Und man hat gesagt, wir wollen auch die Firma Hogan Lovells da drin haben. Mhm. Warum auch immer.
Ja.
Und gut, dann hat man die mit aufgenommen in das Verfahren. Und da kam aber die Anweisung aus Berlin, nee, wir wollen kein Vergabeverfahren, wir wollen, dass Hogan Lovells den Auftrag kriegt.
Aha.
Na, der Hausjurist gesagt, sorry, es gibt ein Vergaberecht, ich muss eine Ausschreibung machen. Ja.
Ja.
So, dann hat er eine Ausschreibung gemacht und von 5 Kandidaten ist Hogan Lovells auf dem Vorletzten gelandet, weil die recht teuer waren.
Mhm.
Und dann kam aus Berlin die Anweisung, wir stoppen das Ganze jetzt, wir machen das hier von Berlin aus, ihr braucht das nicht mehr machen. Und dann hat Hogan Lovells den Auftrag eben halt aus Berlin bekommen. Ja. Und so haben wir ständig immer wieder Dinge gefunden, auch die Firma Accenture wurde da bevorzugt. Da gab es auch persönliche Kennverhältnisse und man hat denen auch am Vergaberecht vorbei Aufträge, sehr lukrative Beratungsaufträge gegeben. Es konnte nie geklärt werden, warum eigentlich, warum ausgerechnet Accenture. Das konnten wir nicht aufklären, aber wir haben aufgeklärt, dass da rechtswidrig vergeben wurde. Mhm. Und zwar unter Umständen, die äußerst fragwürdig sind, weil man eben halt bekannte Kumpels dort beauftragt hat. Ja.
Jetzt im normalen Leben würde man ja denken, naja, es ist ja gar nicht so schlecht, wenn man weiß, wer die Leute sind und man dann weiß, wer um einen herum so arbeitet. Warum ist das denn trotzdem so blöd und warum sollte das nicht so stattfinden? Also was ist das Problem des Ganzen?
Na, weil es um Steuerzahlergeld geht. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Firma Lead, das ist das Beispiel, was ich genannt habe, nehmen. Der Herr hat in 3 Jahren über 200.000 Euro verdient. Es hätte vielleicht eine andere Beratungsfirma besser machen können und günstiger machen können, wenn man eine Ausschreibung gemacht hätte. Mhm. Aber wir stellen auch den ganzen Sinn in Frage. Warum braucht man für solche Veranstaltungen, wo einfach die Staatssekretärin den Mitarbeitern einer Behörde ihr Konzept erklären will, warum muss die fingierte Interviews mit Moderatorenkärtchen machen? Warum kann die nicht einfach auf einer Veranstaltung das Mikro in die Hand nehmen und den Mitarbeitern erklären? Das kann man von der Staatssekretärin erwarten. Und Frau Suter ist hochintelligent. Natürlich kann die das. Ja. Der Eindruck drängt sich auf, das sollte einfach ein früherer Kumpel begünstigt werden. Das ist was uns stört. Und da geht es halt um viel Steuerzahlergeld. Und unsere Aufgabe als Parlamentarier ist natürlich, dafür zu sorgen, die Regierung zu kontrollieren und danach zu schauen, dass Recht und Gesetz angewendet wird und dass mit dem Steuerzahlergeld ordentlich und sparsam umgegangen wird. Und da gehen wir halt unserer Aufgabe nach.
Ja, genau. Das ist ja auch gut so. Und was glaubst du, was jetzt beim Wirecard-Untersuchungsausschuss rauskommen wird? Glaubst du, dass der auch ertragreich sein wird oder ist die Zeit zu knapp?
Ich bin gespannt, denn die Aufklärung ist ja auch sehr schleppend beim Wirecard-Untersuchungsausschuss. Mhm. Und es gibt ja einige Ungereimtheiten. Bei Wirecard war es so, dass schon vor 1,5 Jahren erste Gerüchte auftraten in der Financial Times. Das ist jetzt kein Käseblatt, sondern ein sehr, sehr angesehenes Blatt. Da haben Journalisten herausgefunden, dass dort Unstimmigkeiten in den Bilanzen, auch mit bestimmten Zahlungen stattgefunden haben. Und dem ist man gar nicht nachgegangen von Seiten der Bundesaufsicht. Und die Bundesaufsicht, die BaFin, die untersteht dem Finanzminister. Und anstatt dass sich entweder der Bundesfinanzminister oder die BaFin mal darum gekümmert hätten, hätten vielleicht mal den Wirecard-Vorstand eingeladen und befragt oder überhaupt mal denen genauer in die Bücher reingeguckt, hat man ganz anderes interessanterweise gemacht. Zum einen haben wir herausgefunden, dass die Mitarbeiter der BaFin ganz wild spekuliert haben mit Wirecard-Aktien, das ist jetzt rausgekommen. Und man hat Folgendes gemacht, es ist damals aufgrund der Gerüchte, sind sehr viele Short-Spekulationen im Markt gewesen. Short-Spekulation heißt, ich spekuliere drauf, dass eine Aktie fällt. Das heißt, es gibt dann Short-Seller am Markt, die leihen sich die Aktie, um sie später wieder zurückzugeben zu einem anderen Preis. Das heißt, die spekulieren darauf, dass die Aktie sinken wird. Das hat damals dann, nachdem die Financial Times berichtet hatte, sind viele in diesen Short-Seller-Markt reingegangen, haben auf fallende Aktien spekuliert. Und es wurde dann von Seiten entweder des Bundesfinanzministeriums oder der BaFin verboten, Short-Selling zu betreiben. Mhm. Also man hat, das ist ja eine normale Marktreaktion, das heißt, wenn da zum Beispiel so eine Insolvenz so langsam als Gerücht in den Markt kommt, ist es völlig klar, dass dann Spekulanten kommen und auf fallende Aktienkurse setzen. Das ist eine normale Reaktion im Markt. Und die hat man verboten und unterbunden. Und da fragen wir uns natürlich, warum? Ja. Warum geht man dem nicht einfach auf den Grund, versucht das rauszufinden, was hinter diesen Gerüchten steckt und fängt dann an, mit solchen Verboten in den Markt einzugreifen und da Regulierungen zu erlassen, die auch äußerst fragwürdig sind. Zumal ja die BaFin-Mitarbeiter, wie wir jetzt wissen, selbst spekuliert haben. Ja? Mhm. Also das hat schon Geschmäckle. Man hat das Gefühl, die haben auf steigende Kurse gewettet und wollten die Short-Spekulanten verbieten, damit die ihnen nicht in die Parade fahren. Das ist der Eindruck, den sich da ergibt. Und da sind wir mal gespannt, ob wir das im Wirecard-Untersuchungsausschuss rausfinden, ob da was dran ist an diesen Gerüchten. Und warum da keiner diesen Gerüchten nachgegangen ist. Das war ja wirklich offensichtlich. Die Börsenzeitungen waren voll. Ich lese regelmäßig das Handelsblatt, war auch voll von Berichten. Warum hat sich da keiner drum gekümmert?
Ja, wie kam es denn jetzt, dass das so hochgeschwappt ist, dass das jetzt im Parlament gelandet ist?
Ja, die sind insolvent gegangen. Das ist im Juni passiert, ja. Also es ist jetzt rausgefunden. Die hatten Scheingeschäfte gemacht und hatten in ihren Bilanzen mehr als 1 Milliarde, ich glaube es waren 1,5 Milliarden, in ihrer Bilanz als Guthaben drin stehen. Dieses Geld existierte aber gar nicht. Das war angeblich auf einem philippinischen Konto. Mhm. Und das waren ja diese Gerüchte, die in der Financial Times drin standen. Dieses Geld existiert gar nicht.
Aber waren das diese 1,9 Milliarden?
Kann sein, ja. Das kommt hin, so in der Größenordnung. Eine Bilanzposition, die einfach gar nicht da war. Mhm. Die Wirtschaftsprüfer haben bestätigt, das Geld existiert, aber die haben auch nicht so genau hingeguckt. Ja? Und dann ist es Aufgabe der BaFin, dann bei solchen Spekulationen oder bei solchen Gerüchten auch mal dahinter zu gehen und zu fragen, zeigt uns mal die Kontoauszüge. Ja? Mhm. Und das ist halt nicht gemacht worden.
Genau. Was denkst du denn, woran das liegt, dass die das nicht gemacht haben? Wurden die irgendwie geschmiert oder...
Ja, das steht mir nicht zu, sowas.
Es wären ja nur Mutmaßungen. Ja.
Man kann es nicht ausschließen, man kann nichts ausschließen, aber dafür macht man dann einen Untersuchungsausschuss, um das herauszufinden. Wer hatte welche Interessen? Hatten die Wirtschaftsprüfer irgendwelche Interessen? Hatten die Mitarbeiter der BaFin, die da wild mit Wirecard spekuliert hatten die Interessen? Das muss der Untersuchungsausschuss herausfinden.
Okay, und wie wird dann so ein Untersuchungsausschluss abschließend behandelt? Also ich meine, die Berateraffäre ist ja jetzt durch, ne?
Ja, die ist durch. Da steht jetzt die parlamentarische Befassung noch aus. Das heißt, wir haben die letzte Zeugin befragt im Februar. Das war Ursula von der Leyen. Das war die letzte Zeugin. Wir haben von unten nach oben uns durchgefragt, ne? Um dann halt die letzten Zeugen auch mit Zeugenaussagen zu konfrontieren, die vorher gemacht wurden. Deswegen fängt man so bei den möglichst einfachen Mitarbeitern an und endet dann bei der Ministerin sozusagen. Ne? Das wird bei Wirecard wahrscheinlich genauso sein. Und dann haben wir im Frühjahr und Sommer unsere Berichte geschrieben. Es gab zwei Berichte, einen von CDU und SPD, einen von der Opposition, weil wir unterschiedliche Meinungen waren bezüglich der Ergebnisse. Und das wird jetzt noch parlamentarisch beraten. Etwa in 3 bis 4 Wochen werden wir das im Plenum nochmal haben vom Untersuchungsausschuss Berateraffäre. Und da wird auch im Plenum nochmal ausführlich über den Bericht gesprochen. Und das wird bei Wirecard wahrscheinlich genauso kommen. Nur die Zeit ist knapp, weil der Untersuchungsausschuss endet immer in der Legislatur. Das heißt, wir haben September 21 ist definitiv Ende. Mhm. Die letzte Sitzungswoche nächstes Jahr ist, glaube ich, im Juni. Danach haben wir auch keine Sitzungswochen mehr. Das heißt, das ist schon sehr, sehr strammer Fahrplan, den wir da für Wirecard haben.
Ja, kann in der Sommerpause noch irgendwas passieren im Untersuchungsausschuss oder nicht?
Ja, natürlich, man kann Sondersitzungen machen. Das hätten wir auch diesen Sommer machen können, zum Beispiel mit der Berateraffäre oder auch im letzten Sommer, haben aber darauf verzichtet, weil wir noch Zeit hatten. Ja. Aber das ist immer möglich, dass man Sondersitzungen beantragt, des Untersuchungsausschusses, das geht immer, ja. Selbst das Plenum kann es zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Mhm. Das hatten wir letztes Jahr, als Frau Kramp-Karrenbauer Ministerin wurde. Ja. Da wurden wir alle aus dem Urlaub geholt und mussten nochmal nach Berlin. Auch das kann man beantragen, ja.
Aha. Warst du im Urlaub damals?
Nee, ich war. Das war eine Woche vor meinem Urlaub. Aber zum Beispiel die Kollegin Strack-Zimmermann war in Griechenland. Die musste von irgendeiner griechischen Insel, das war eine riesen komplizierte Reise. Ja. Die war 24 Stunden hin und 24 Stunden zurück unterwegs, weil die musste dann mit dem Boot von der Insel erstmal zum Flughafen und dann nach Berlin fliegen und so. Einige hatten es schlecht getroffen, ich hatte Glück.
Ja, apropos Strack-Zimmermann, wir sprechen ja jetzt heute am Montag nach der Wahl in NRW. Was sagst du zu den Wahlergebnissen grundsätzlich in NRW für die FDP und jetzt für Düsseldorf vielleicht im Speziellen, falls du da was mitbekommen hast?
Ja, wir hatten in Kommunalwahlen schon besser abgeschnitten, aber es war jetzt auch keine Katastrophe. Wir haben durchschnittlich abgeschnitten in Nordrhein-Westfalen. Es kommt immer darauf an, auf die handelnden Personen vor Ort. Es gab einige Lichtblicke und einige nicht so gute Ergebnisse. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist in Düsseldorf angetreten, um Oberbürgermeisterin zu werden. Sie hat, ich glaube, 11 oder 12% bekommen. Das ist für FDP-Verhältnisse gut. Ja, wir liegen ja bundesweit in Umfragen, jetzt bei 7% in der Größenordnung. Da ist ihr Ergebnis wirklich beachtenswert. Aber sie hat sich natürlich erhofft, in die Stichwahl zu kommen. Das Ziel hat sie nicht geschafft, aber hey, das Ergebnis ist okay. Ja. Mich freut es für meinen Kollegen Christian Sauter, der kommt in die Stichwahl, und zwar in Extertal. Der hat in Extertal als Bürgermeister kandidiert und hat das zweitbeste Ergebnis, knapp hinter einem Freien Wähler, glaube ich, der da das Spitzenergebnis hatte. Und in 2 Wochen wird er gewählt. Und jetzt drücken wir ihm alle fest die Daumen. Und so gibt es, ich glaube, einer ist auch Bürgermeister geworden. Ich weiß jetzt den Ort nicht, aber es sind die handelnden Personen vor Ort. Ne? Der eine ist bekannter und der andere nicht so bekannt. Und so sind auch Kommunalwahlergebnisse immer.
Okay. Ja, cool. Und dann bist du jetzt seit 2017 hier. Wann bist du eigentlich in die FDP eingetreten und was war da deine Motivation?
Ich bin 1990 bei den Jungen Liberalen eingetreten. Aha. Da warst du wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt. Nee. Und 1991 in die FDP eingetreten. Und okay. Meine Motivation war, also politisch war ich schon immer interessiert. Mhm. Schon als Kind habe ich immer Nachrichten geguckt und mich auch für Politik interessiert. War da noch nicht so ganz festgelegt, in welche Richtung soll es da gehen. Und was mir so den letzten Kick gegeben hat, war so die Wehrdienstzeit.
Ah ja.
Das war, ich fand das unheimlich ungerecht den Männern gegenüber, dass die Männer zum Bund mussten. Ich wollte Informatik studieren, das war mein Traum, das wollte ich machen. Und die Mädels aus meinem Abi-Jahrgang sind alle studieren gegangen. Und wir mussten alle zur Bundeswehr, das fand ich extrem ungerecht. Und ich habe also praktisch 1,5 Jahre meines Lebens an die Bundeswehr verloren sozusagen. Und der Dienst war jetzt auch nicht sonderlich interessant damals und auch nicht sonderlich spannend. Das war eher so ein Stück weit schon Zeitverschwendung, muss ich sagen. Ne? Mhm. Und das hat mir gestunken. Und ich habe auch damals schon, ich habe mehrere Eingaben beim Wehrbeauftragten gemacht damals. Der war für uns zuständig. Also wenn ich zum Beispiel Ungerechtigkeiten, ich fühlte mich irgendwie diskriminiert ein Stück weit oder ungerecht behandelt. Und das wurde auch besser, wenn man eine Eingabe beim Wehrbeauftragten gemacht hat damals. Da ging das bis nach oben in Bonn damals. Und jeder meiner Vorgesetzten musste Bericht machen. Der hat sich praktisch den Untergebenen herangeholt und hat gesagt, sag mir mal, was da los war. Ja, weil er musste berichten nach Bonn. Und das fanden die alle Mist. Und nach der zweiten Eingabe beim Wehrbeauftragten hat das alles aufgehört. Ich wurde mit Respekt behandelt, ja, und habe dadurch gelernt, du kannst dein Schicksal selbst in die Hand nehmen, du kannst selber was erreichen. Ja. Und das war hat mir so einen inneren Kick gegeben, du kannst was erreichen. Und deswegen wollte ich mich auch politisch engagieren. Also Freiheit war da für mich ein großes Thema geworden. Ne. Und da war die FDP dann für mich die erste Wahl. Und das ist auch heute noch. Freiheit ist für mich so der Antrieb, in der Politik tätig zu sein.
Und wie alt warst du dann?
Ich war 19, als ich bei den Jungen Liberalen eingetreten bin und dann ein Jahr später auch bei der FDP war ich, glaube ich, 20.
Okay. Und war die FDP deine einzige Wahl oder gab es noch am Anfang so andere Optionen, dass du überlegt hast, keine Ahnung, es könnte auch diese und jene Partei werden?
Ja, ich habe auch damals mit der CDU sympathisiert ein bisschen, aber die FDP war dann auch schon eher meine Partei gewesen, ja. Aber das waren so die zwei, wo die Wahl dann getroffen werden musste.
Ah ja, okay. Gibt es auch heute noch Punkte, wo du sagen würdest, okay, da gehe ich aber mit der CDU-Linie d'accord?
Mit der CDU wenig, interessanterweise. Das war früher mehr, aber die CDU hat sich halt auch gewandelt. Die CDU ist heute eine sozialdemokratische Partei. Ist so. Also das ist unter Angela Merkel hat sich die CDU stark verändert. Unter einem Friedrich Merz, wenn er tatsächlich als CDU-Vorsitzender würde, denke ich, gäbe es wieder viel mehr Schnittpunkte mit der CDU, dass sie also wirtschaftsfreundlicher wird, auch auch eher ein bisschen konservativer noch. Das wird mir eher gefallen. Ich habe oft Sympathien für Grüne heute auch. Also gerade im Bereich Freiheit und Menschenrechte weltweit, da sind wir fast immer mit den Grünen auf einer Linie. In Bezug auf Freiheitsrechte in Deutschland, also zum Beispiel jetzt die Geschichte mit, ob eine Frauenärztin darauf aufmerksam machen darf, dass sie Frauen berät in Bezug auf Schwangerschaftsabbruch, da waren wir ganz eng mit den Grünen, also da haben wir viele Schnittpunkte, wo es um die Rechtsstaatlichkeit geht. Ne? Mit Sozialisten habe ich relativ wenig Sinn.
Okay. Und bei den Grünen, wie ökologisch lebst du denn so? Also das ist ja Klima und sowas ist ja Hauptthema, glaube ich, von den Grünen noch mit. Ja, kommt es da häufiger zu Streitigkeiten zwischen FDP und Grünen oder nicht so?
Ja, also auf deine erste Frage, wie ökologisch, ich würde es mal sagen, wie nachhaltig lebst du?
Ja.
Ich bin ja Obstbauer, das heißt, ich habe sehr viel, ich habe Apfelbäume, ich mache mein Gemüse selbst, also ich habe eine Menge Zeit, die ich tatsächlich auf dem Acker verbringe. Wir haben 5 Hühner, auch das, genau, also da bin ich schon nachhaltig unterwegs. Ich versuche, also es wird man nie schaffen, die Ernährung selbst auf eigenen Füßen hinzubekommen, zumal wenn man die Hälfte seiner Zeit in Berlin ist, das geht halt einfach nicht. Ja. Es ist sehr trocken dieser Sommer, meine Kartoffeln sind winzig klein dieses Jahr, weil ich halt nicht zum Gießen komme, ja, das ist halt so. Aber ich bemühe mich, ich habe da großen Spaß dran an dieser Nachhaltigkeitsgeschichte oder überhaupt auch den Kindern zu zeigen, wo die Lebensmittel herkommen, um denen auch so ein bisschen Umgang mit der Natur zu zeigen. Das halte ich für enorm wichtig im Erziehungsbereich, dass man Nahrungsmittel nicht immer generell im Supermarkt kauft, sondern weiß auch, wo die herkommen. Wenn man Fleisch isst, auch weiß die Bedeutung und die Wertschätzung weiß, dass es alles lebende Organismen sind. Ja, auch da ist der erzieherische Aspekt für mich, gerade jetzt bei den Hühnern, wichtig. Und was mich an Grünen allerdings stört, und da ist auch die Differenz zu den Grünen, dass die Grünen immer glauben oder häufig glauben, per Vorschrift alles regeln zu müssen. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel CO2-Klimaschutz. Ja? Die Grünen wollen Verbrennungsmotoren verbieten und wollen nur noch Elektromotoren zulassen oder andere alternative Antriebe, aber verkennen, dass Elektrizität bei uns in Deutschland noch immer zu einem großen Teil aus Kohle gewonnen wird und auch weiterhin gewonnen wird. Und es eine gute Lösung sein könnte, es gibt heute Firmen, die machen aus Biomaterial, aus Biomasse, machen die Kraftstoff, synthetischen Kraftstoff. Mhm. Das könnte eine Lösung sein. Es könnte auch heute eine Lösung sein, überschüssige Windenergie, wir haben sehr viel überschüssige Windenergie, dass man daraus Wasserstoff gewinnt und den Wasserstoff in Verbrennungsmotoren für Mobilität benutzt. Auch das kann CO2-freundlich, also CO2 stark reduzieren und trotzdem Mobilität gewähren. Ja? Also da sage ich, unser Konzept von der FDP ist, dass wir sagen, macht doch einfach CO2-Verbrauch einfach teuer. Ja? Hm. Macht CO2 teuer und den Rest erledigt der Markt, erledigt die Wirtschaft. Die Wirtschaft wird dann eben Autos produzieren, die gekauft werden von den Leuten, weil die Leute wissen, Sprit wird immer teurer, also kohlenstoffbasierter Kraftstoff, das Benzin, der Diesel und so weiter, wird in den nächsten Jahren immer teurer. Also muss ich als Verbraucher eine Entscheidung treffen und ich kaufe mir dann natürlich ein Auto, bei dem ich davon ausgehe, in den nächsten 10 Jahren sparsam mit unterwegs zu sein. Das kann der Elektromotor sein, das kann ein Wasserstoffauto sein, das kann aber auch was ganz anderes sein. Aber ich als Verbraucher habe die Freiheit der Entscheidung, und lass mir nicht von der Politik verbieten, was es noch gibt und was es nicht gibt. Das halten wir für das bessere Konzept. Da reiben wir uns ein bisschen mit den Grünen. Dass für den Klimaschutz mehr getan werden muss, da sind wir uns einig. Aber die Wege dahin, da unterscheiden wir uns schon. Ne?
Okay, naja, das ist ja nicht schlimm. Ich meine, ihr seid ja auch verschiedene Fraktionen und das nicht ohne Grund.
Genau.
Und wie oft chillst du mit Kollegen aus anderen Fraktionen?
Ich bin nicht so der Chill-Typ. Also ich bin am Anfang war ich oft auf diesen Abenden, die ist ja hier in Berlin, da kannst du ja jeden Abend eigentlich irgendwo ein Trinken gehen für Ume. Also du wirst ja dauernd eingeladen. Hier wirst du dauernd eingeladen. Okay. Hier gibt es so viele Verbände und so weiter. Manchmal mache ich das schon, weil es wichtige Besprechungen manchmal sind. Also zum Beispiel, ob jetzt der Deutsche Bundeswehrverband zum Beispiel, das ist so die Gewerkschaft der Soldaten, die laden ab und zu ein. Da ist es auch wichtig, sich mit denen auszutauschen und mal zu hören, was so die Soldatengewerkschaft sagt, was die an Veränderungen haben wollen. Aber so viele Sachen wie, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, wo ich jetzt nicht mehr hingehe, aber was ich jetzt nicht sonderlich zielführend finde, das sind halt Lobbyorganisationen, die natürlich mit der Politik in Kontakt kommen wollen. Das ist ja auch legitim, das ist ja auch in Ordnung. Ich finde das häufig Zeitverschwendung, da abends 2 oder 3 Stunden auf so einen Vortragsabend zu gehen bei kostenlosem Bier. Dann setze ich mich lieber nochmal hin und gehe meine Papiere für den Verteidigungsausschuss durch. Ja. Das bringt mir mehr. Und insofern bin ich jetzt nicht so der Typ, der abends andere Kollegen häufig trifft. Das kommt bei mir einmal die Woche etwa vor.
Ja, okay. Und was sagst du zum Thema Lobbyregister?
Ja, finde ich gut. finde ich insbesondere wichtig, um mal herauszufinden, welche Zahlungsstrukturen stehen dahinter, ja, dass man das auch mal herausbekommt. Insofern stehen wir dem positiv gegenüber. Auf der anderen Seite hat aber Lobby häufig eine negative Konnotation in der Bevölkerung. Also man versteht hinter einem Lobbyisten häufig jemanden, der irgendwie nur Geld machen will oder für Industriekonzerne, die noch mehr Geld verdienen wollen, hier unterwegs ist. Lobbyisten sind häufig, wie ich das jetzt gerade mit der Bundeswehrgewerkschaft zum Beispiel gesagt, Gewerkschaften sind Lobbyisten, natürlich. Klopfen die hier an und wollen mit uns sprechen, das ist auch in Ordnung. Das sind Fachleute, ja. Also der Bundeswehrverband, um mal wieder dieses Beispiel zu nennen, vertritt seine Soldaten und arbeitet für deren Interessen und das ist auch in Ordnung und die kennen sich auch aus. Und so gibt es auch andere. Nimm beispielsweise die Erzieherin im Kindergarten, die mich als Kommunalpolitiker, ich bin ja auch bei mir in der Gemeindevertretung im Kreistag, die mich anspricht, um mir ihre Sorgen und Nöte zu nennen. Das ist eine Lobbyistin, weil die macht auf ihre Berufsgruppe, auf deren Sorgen und Nöte aufmerksam. Ja, und man muss diesen Lobbyismusbegriff schon sehr losgelöst sehen von dem, wie er so durch die Medien geistert. Ja. Lobbyismus ist wichtig, weil das sind Experten, das sind Fachleute in ihrem Bereich, die uns mit ihren Sorgen und Nöten konfrontieren. Und das ist ja unser Job als Abgeordnete, dass wir offene Ohren haben, dass wir zuhören für die Sorgen und Nöte. Ob das von der Erzieherin im Kindergarten ist, aber natürlich auch der Industriekapitän, der hat auch Sorgen und Nöte. Und das muss man sich halt anhören, muss abwägen, sich sein Urteil bilden. Und insofern ist das ein ganz normales Vorgehen, dass man sich sowohl hier in Berlin als auch im Wahlkreis mit Lobbyisten trifft. Das ist normal. Aber es gibt natürlich ein Interesse der Bevölkerung, herauszufinden, wie stark ist deren Macht. Ich bin dagegen, dass wir jetzt Buch führen müssen, mit welchem Lobbyisten wir gesprochen haben. Denn, nehmen wir wieder die Erzieherin, wenn die sich über den Bürgermeister beschwert, der Bürgermeister ist ja ihr Vorgesetzter, dann will die nicht, die trifft sich nicht mit mir, wenn die weiß, dass ich das aufschreiben muss und das veröffentliche. Ja, dann wird die sich nicht mit mir treffen und wird auch nicht mit mir telefonieren. Das heißt, da muss auch schon ein gewisser Datenschutz da sein, damit die sich mir gegenüber öffnet. Deswegen habe ich wenig Interesse dran. Also das kann man machen, aber das ist kontraproduktiv, weil es halt dann schutzwürdige Menschen, die wenden sich ja nicht mehr an uns oder sprechen nicht mehr mit uns. Aber, dass man durchaus weiß, wer geht im Bundestag ein und aus, wer hat einen Hausausweis, ganz wichtiges Thema, finde ich gut, dass man das veröffentlicht und welche Zahlungsströme stecken dahinter. Also, Deutsche Umwelthilfe, das klassische Beispiel, ja, die einen Kampf gegen den Verbrennungsmotor in Städten führen. Wer steckt dahinter? Die werden finanziert zum großen Teil von Toyota, die sehr weit sind. Bei Hybridmotoren ist Toyota sehr, sehr weit vorne. Ja. Und um solche Verflechtungen aufzudecken, finde ich das sehr gut. Deswegen sind wir auch ganz offen beim Lobbyregister. Also mal zu ergründen, warum macht die Deutsche Umwelthilfe bestimmte Dinge, die sie so macht. Ja. Und wer finanziert das? Und das ist jetzt ein Beispiel. Da gibt es auch andere Lobbyorganisationen, die finanziert werden aus Quellen, wo wir alle mit den Ohren schlackern, wenn wir das mal erfahren, welche Gelder dahinter stecken. Ne?
Das mit der Deutschen Umwelthilfe wundert mich gerade wirklich sehr. Ja. Ich höre das zum ersten Mal.
Ja, das kannst du googeln. Google mal Finanzierung Deutsche Umwelthilfe. Da wirst du solche Sachen rausfinden.
Ja, wie viele Hausausweise haben die so?
Das weiß ich nicht. Das wissen wir, wenn es das Transparenzgesetz gibt.
Ja, aber ist das jetzt auf dem Weg? Ja, ne?
Die Deutsche Umwelthilfe richtet ja weniger Schaden dadurch an, dass sie hier uns bequatscht, sondern dadurch, dass sie in allen möglichen Städten Klagen einreicht. Also insofern, da wird jetzt dieses Transparenzgesetz nicht viel helfen. Was war die Frage?
Ob das Transparenzgesetz kommt und ab wann quasi.
Nun sind wir in der Opposition. Das heißt, wir können keine Gesetze machen, beziehungsweise wir legen häufig Gesetzesvorschläge vor, aber die werden regelmäßig abgelehnt, weil natürlich CDU und SPD einen Vertrag miteinander haben, dass sie sagen, nur das, was wir vorlegen, wird durchgesetzt. Ne? Ja. Ich bin mir jetzt nicht bewusst, ich glaube nicht, dass in dieser Legislatur die Koalition noch ein Interesse daran hätte, sonst hätte sie es längst gemacht. Aber ich denke, in der nächsten Legislatur kann ich mir durchaus vorstellen, haben wir auch wahrscheinlich andere Mehrheiten. Es sieht ja nicht danach aus, dass wir nächstes Mal nochmal eine GroKo kriegen und deswegen denke ich schon, dass wir da ein Transparenzgesetz kriegen.
Okay. Apropos nächste Runde, trittst du wieder an eigentlich zur Bundestagswahl nächstes
Jahr? Ich bewerbe mich. Ich habe jetzt gerade in meinem Wahlkreis den Auftrag bekommen, für die FDP, also in meinem Wahlkreis anzutreten. Ob ich im nächsten Bundestag nochmal drin bin, hängt natürlich vom Wahlergebnis nächstes Jahr ab, hängt auch von der Liste ab. Das ist im November, gibt es bei uns einen Parteitag, da macht die hessische FDP ihre Landesliste. Da muss man halt schauen, dass man einen guten Platz kriegt. Von diesen Dingen hängt es ab. Ich bewerbe mich, aber ob ich es nochmal schaffe, hängt natürlich von anderen Randbedingungen ab. Der Wähler entscheidet es am Ende. Ne?
Ja. Dann erzähl doch mal, wie du 2017 hier gelandet bist.
2017 bin ich hier gelandet. Ich habe mich schon früher für den Bundestag interessiert. Mhm. Aber der erste Schritt, den du mal schaffen musst, ist, dass du ein bisschen Bekanntheit bekommst, in der Partei vernetzt bist, dass man dich dann auch fragt, möchtest du für den Wahlkreis kandidieren? Mhm. Ja. Und das war bei mir 2009 zum ersten Mal, dass die Position offen war, dass also jemand gesucht wurde, der für den Wahlkreis Rheingau-Taunus-Limburg, das ist mein Wahlkreis, das Gesicht sozusagen ist. Und da hat man mich gefragt, das habe ich dann gerne gemacht. Aber auf der Landesliste war ich deswegen noch lange nicht vorne, ja, sondern ich war, glaube ich, 2009 auf der 12 der Landesliste. Das war schon ein recht guter Platz für Neuling, aber damit hast du noch keine Chance, in den Deutschen Bundestag zu kommen. Ne? Mhm. Wobei wir hatten 2009 ein super Ergebnis. Wir hatten damals, ich glaube, 9 Abgeordnete. Das heißt, es war sogar noch eine relativ knappe Kiste, aber das war ein historisch gutes Wahlergebnis gewesen. Ja. Dann kam 13, da habe ich es wieder geschafft, habe wieder meinen Wahlkreis bekommen, war auf der Liste ein bisschen höher, auf der 10, glaube ich, aber da sind wir aus dem Bundestag geflogen. Ne? Mhm. So, und dann kam eine Phase, dann haben auch viele in der FDP haben den Mut verloren, haben gedacht, das wird nichts mehr und haben sich auch nicht mehr engagiert. Und ich war aber ehrenamtlich im Landesvorstand damals weiterhin engagiert, habe an die FDP weiterhin geglaubt. Und das wurde dann belohnt 2017 mit einem relativ guten Platz. Ich habe dann die Nummer 6 in Hessen erobert. Oh ja. Und das Glück wollte es, dass wir 6 Abgeordnete bei der Wahl 17 hatten. Und so bin ich dann sozusagen als letzter Hesse gerade noch so mit in den Deutschen Bundestag gewählt worden.
Ah ja, okay. Wie viele Abgeordnete gibt es überhaupt in der FDP-Fraktion?
80.
80? Mhm. Okay.
Aus anderen Landesverbänden halt auch noch. Die Hessen stellen 6. Ja. Und die anderen Landesverbände stellen entsprechend auch.
Von welchem Bundesland gibt es so wie viele und wie ist die Verteilung? Also ist das nach der Größe des Bundeslandes, wer wie viele stellen darf oder nach den Wahlergebnissen?
Ja, das ist für alle Parteien gleich übrigens. Es kommt darauf an, wie viele Menschen in einem Bundesland wohnen. Darauf kommt es natürlich an. Und wie das Wahlergebnis im Bundesland ist. Das heißt, wenn du ein Bundesland hast mit relativ gutem Ergebnis, also Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen, das sind Länder mit guten FDP-Ergebnissen, da haben wir relativ mehr Abgeordnete. Dann kommt dazu, dass Nordrhein-Westfalen ein großes Bundesland ist mit sehr vielen Menschen. Mhm. Deswegen, ich glaube, wir haben 20 Abgeordnete alleine aus Nordrhein-Westfalen. Und dann hast du Länder in Ostdeutschland, neben Mecklenburg-Vorpommern, sehr dünn besiedelt, sehr wenige Menschen drin. Dazu jetzt keine FDP-Hochburg, da haben wir nur einen Abgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Okay. Und so ist das halt von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
Alles klar. Du hast vorhin deine Kinder schon erwähnt.
Ja.
Wie viele hast du denn? Wie alt sind die?
Was schätzt du denn?
Ich weiß es nicht, ich habe auf Insta gesehen, noch relativ klein.
Also, einer ist relativ klein, ja.
Und das heißt?
Der ist 9, das ist Eneas, ja. Genau. Das ist mein jüngster, ist der Sohn. Ich habe 4 Kinder.
Oh, okay. Ja. Na dann erzähl mal, was machen die so?
Die älteste, Lisa, ist schon im 3. Semester. Die studiert Lehramt für Grundschule.
Ah, schön.
Die zweite ist jetzt im heißen Abi-Stress. Die macht nächsten Sommer Abi, das ist Nele. Und was sie später mal machen will, weiß sie noch nicht. Sie hat gerade den Autoführerschein und kämpft jetzt mit ihrer älteren Schwester immer darum, das Auto zu kriegen. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht genügend Autos hätten, aber die Autos von Papa sind uncool. Ich habe ältere Opels, ich stehe auf Opel, du siehst dieses Symbol da in der Ecke. Und da wollen die aber nicht mitfahren, weil gelb ist uncool und es gibt ein Auto, das finden die cool, das ist der Mini Cabrio, um den streiten sich immer, das ist Nele. Und dann haben wir noch Penelope, die ist jetzt in der 7. Klasse und was sie später mal macht, weiß ich noch nicht. Ich glaube schon, dass sie einen sozialen Beruf machen wird, denn sie hat auch so eine Ader für Kinder. Das merke ich immer wieder, dass sie sich gerne um Kinder kümmert und mit Kindern gut kann. Mal schauen. Genau, und Eneas ist 9, ist so ein Tech-Freak wie ich, das hat er von mir, so PC-orientiert. Kommt nach Papa, glaube ich.
Ja. Ja. Ach, schön. Und was haben die gesagt, als du dann 2017 nach Berlin bist?
Begeistert waren sie nicht, weil ich halt jetzt viel unterwegs bin. Ich habe davor ja als IT-Berater freiberuflich gearbeitet und war fast immer zu Hause. Als IT-Berater kannst du ja von zu Hause alles machen, kannst auch bei deinen Kunden dich in den PC reinklinken und kannst sehen, was die da machen, kannst denen helfen, per TeamViewer-Session zum Beispiel. So. Da war ich fast immer zu Hause und konnte auch helfen. Das heißt, meine Frau arbeitet auch halbtags. Wenn dann aus der Schule der Anruf kam, das Kind X, dem ist schlecht, das will abgeholt werden, da konnte ich einspringen. Ne? Ja. Das ist natürlich jetzt mit Berlin rum. Das ist schwierig und das ist natürlich auch schon eine Belastung, muss man auch schon sagen. Ne? Auf der anderen Seite, die wissen, dass ich für Politik brenne und gönnen es mir und unterstützen mich. Da bin ich auch sehr dankbar dafür.
Oh, schön. Und was macht deine Frau?
Sie macht Tageskinderbetreuung. Das heißt, wir haben ein großes Haus und da hat sie Platz und das hat sie schon angefangen, auch als unsere eigenen Kinder noch klein waren, dass sie einfach immer noch Kinder dazugeholt hat. Sie hat gesagt, ich habe hier eh zwei Kleine zu Hause, ja, da kann ich auch noch zwei dazu nehmen so ungefähr und macht das ja dreivierteltags eigentlich zu Hause, dass sie hier noch Tageskinder dazu nehmen. Das sind meistens Kleinkinder, so zwischen 1 und 3 Jahren. Da haben wir auch einen großen Bedarf, weil es noch nicht so viele Kitas im Westen gibt, das ist im Osten anders, aber im Westen gibt es einen hohen Bedarf. Und das läuft auch sehr gut. Sie hat immer, wenn sie einen Platz frei hat, kriegt sie immer sofort ein neues Kind. Okay. Also da, das ist auch sehr beliebt. Also viele suchen gezielt nicht eine Kita, sondern wirklich so eine private Tagesmutter, die nur 2 oder 3 Kinder betreut, weil die halt viel mehr Zeit hat, sich auch um die Kinder zu kümmern. Ja. Dazu kommt, dass wir ein großes Haus haben, einen großen Garten, dann die Tiere, wir haben Hasen, wir haben Hühner und so. Mhm. Das finden Mütter immer toll, wenn sie da ihre Kinder hingeben. Ne?
Ja. Okay, cool. Und wie sah das dann jetzt während der Corona-Zeit aus?
War verboten, sie durfte nicht. Ne? Sie hätte gedurft, wenn es Kinder von speziellen Gruppen, also Ärzte, Polizisten, es gab ja bestimmte Berufsgruppen, die privilegiert waren damals. Ne? Die haben Betreuung bekommen, aber die Kinder, die sie hat, waren halt nicht privilegiert und deswegen hat sie 3 Monate Berufsverbot bekommen.
Mhm. Aber jetzt kann sie wieder normal
arbeiten? Jetzt kann sie wieder normal arbeiten, genau.
Okay. Ja, nice. Was ist dein Lieblingsobst?
Oh, mein Lieblingsobst, das wechselt immer mal wieder. Also vor 5 Jahren hätte ich dir wahrscheinlich gesagt Banane. Mhm. Im Moment ist es eher Birne. Ah, ja. Also so auf eine schöne, reife Birne, gerade jetzt, die werden gerade reif. Oh, herrlich, ein Traum.
Ja. Habt ihr auch im Garten?
Habe ich auch, ja. Ich habe aber nur einen alten Birnenbaum. Ich habe sehr viele selbst gepflanzt. Die sind noch sehr jung. Die fangen dieses Jahr an. Die habe ich 16 gepflanzt. Ja. Das waren damals junge Bäumchen. Die haben in diesem Jahr erstmals Früchte. Also es wird.
Schön.
Ja.
Okay. Und wie viele Bäume habt ihr überhaupt und wie groß ist so euer Land? Weil ich habe nur die Ausbeute an Äpfeln gesehen.
Ach, dieses Jahr, das war wenig. Also letztes Jahr war viel mehr. Letztes Jahr habe ich 2 Anhänger voll gehabt. Also wow. Ich habe Apfelbäume habe ich etwa 11, 12 Stück. Ich habe sie nicht, ich müsste mal zählen. Mal schauen. Aber die Apfelernte dieses Jahr ist so mittelmäßig. Mhm. Letztes und vorletztes Jahr war gigantisch. Also da waren die Bäume sowas von voll gewesen. Dieses Jahr ist mittel. Ich habe Zwetschgenbäume, 2 oder 3. Ich habe einen Mirabellenbaum, ich habe einen Quittenbaum, ich habe Birnen, jetzt so 6 oder 7. Kirschen, 3 Stück, aber die verwerten wir gar nicht, die erntet bei uns gar keiner.
Okay.
Und sonst, ich glaube, das war es an Obstbäumen, genau, das war meine Obstbäume. Äcker habe ich noch viel mehr, als ich bewirtschafte. Ich habe ungefähr, wie viel sind das, 10.000 Quadratmeter insgesamt. Aber das meiste bewirtschafte ich gar nicht. Das habe ich mir einfach als Geldanlage gekauft. Also einfach, wenn ich höre bei uns im Ort, dass da irgendjemand seine Äcker verkauft, schlage ich häufig zu, weil das halt eine schöne Geldanlage ist. Das ist, Land ist halt einfach, das verliert keinen Wert und das hängt einfach auch damit zusammen, die Weltbevölkerung wird immer größer und Nahrungsmittelproduktion wird in Zukunft ein Riesenthema werden und das ist einfach so die eine Art Geldanlage. Du kriegst ja heute für, wenn es Zinsen kriegst du ja keine mehr. Ja. Ansonsten kannst du noch investieren in Kunstwerke, in Oldtimer. Letzteres mache ich auch so. Und ansonsten in Ackerland. Ja. Das denke ich mal, ist noch nicht so. Wohnimmobilien sind unheimlich gelaufen. Die letzten Jahre sind wahnsinnig teuer, da investiere ich nicht rein. So, insofern habe ich mir halt ein paar Äcker gekauft. Das sind einfach Grünflächen, da fährt der Bauer immer mal drüber, irgendein anderer. Das sind ganz viele Parzellen, die nebeneinander liegen. Ja. Das wissen die Bewohner, die Besitzer gar nicht, welcher Bauer das ist und was der macht, aber da fährt einer drüber, der mäht das und bringt das an den Viecher mit und das wird stillschweigend geduldet.
Okay.
Und das sind meine Äcker halt, ja. Aber so gute 3000 Quadratmeter etwa bewirtschafte ich mit meinen Bäumen und auch, wie gesagt, mit Kartoffeln. Bohnen habe ich dieses Jahr probiert, Zwiebeln gehen immer gut, sind sehr einfach. Was mache ich noch? Mais habe ich probiert, ist dieses Jahr wegen der Trockenheit nicht so gut gegangen. Also ich probiere alles mal durch.
Ja. Darf ich fragen, wie man denn sich so viele Äcker leisten kann? Was kostet denn
das? Das ist gar nicht teuer.
Was?
Der kostet der Quadratmeter so 3 Euro. Also
insofern, ah ja, okay.
Gut, hier in Berlin wahrscheinlich nicht.
Oh, das wäre schön.
Ja, aber bei uns auf dem Land, im Taunus, kriegst du noch so günstig
Äcker. Ah ja. Ja. Okay, ja, cool. Mhm. Und hier in Berlin, wo wohnst du hier? Wie wohnst du hier? Und hast du irgendwelche Lieblingsorte?
Also ich bin Hotelgänger schon immer.
Ja.
Ich habe gesucht am Anfang mal nach einer Wohnung zur Miete. Allerdings sind die Preise hier gerade in Mitte doch recht hoch.
Ja.
Ich habe auch anfangs öfter mal am Ortsrand auch in Hotels gewohnt. Adlershof zum Beispiel, habe ich ein tolles Hotel am Anfang gehabt. Mhm. Aber das ist 40 Minuten immer mit der S-Bahn hier Friedrichstraße und 40 Minuten S-Bahn fahren und dann noch ein bisschen laufen, ist halt schon ganz schön Reise.
Ja.
Man wünscht sich halt doch abends, wenn man müde aus dem Büro kommt, dass man dann auch relativ schnell sein Bett findet.
Ja.
Und deswegen bin ich häufig in Hotels mittlerweile hier in Mitte. Ich habe jetzt mittlerweile ein Stammhotel gefunden, Namen wollen wir keine nennen.
Nee.
Und ich habe weiterhin auch nach Wohnungen hier in Mitte gesucht, aber unter 1000 Euro ist da einfach nichts zu kriegen.
Mhm.
Ich brauche eigentlich nur eine Dusche und ein Bett, mehr brauche ich gar nicht. Aber trotzdem, was halbwegs ein Standard ist und hier fußläufig erreichbar ist, habe ich nichts gefunden im Laufe der Zeit. Ich habe auch immer mal überlegt, mir eine Eigentumswohnung hier zu kaufen, aber die Preise sind einfach dermaßen in die Höhe geschossen,
ja,
dass ich davon absehe. Dazu kommt, dass Berlin jetzt also völlig gaga Gesetzgebung macht, also mit Mietpreisdeckel. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Eigentumswohnung kaufe und will die später vermieten, dann kann ich gar nicht mehr mit der Wohnung machen, was ich will. Also ich kann sie eigentlich nur noch verkaufen wieder.
Mhm.
Und dieser Mietpreisdeckel drückt natürlich dann auch wieder auf die Preise. Und deswegen
sehe
ich davon ab. Also in Berlin möchte ich ungern investieren.
Okay, und in dem Hotel hast du da schon ein Stammzimmer? Also ist das immer das
Gleiche? Gibt immer ein anderes.
Immer was anderes.
Das habe ich auch mal versucht. Das wäre nämlich auch was Schönes gewesen, wenn man so ein Stammzimmer hätte, wo man dann auch seine Sachen da lassen könnte. Aber das
machen
Hotels nicht. Das wollen die nicht. Die wollen ihr Zimmer halt immer frei vermieten.
Okay.
Deswegen geht das nicht.
Das hat wohl nur Udo Lindenberg geschafft in Hamburg.
Ja, der hat das auch. Der wohnt da. Der wohnt im Atlantik in Hamburg.
Genau. Ja. Hm. Okay. Und ist das irgendwie auch anstrengend, wenn man dann aus dem Koffer immer lebt, oder machst du es dir dann schon gemütlich im Hotel?
Ja, ich hab hier sogar im Schrank einige Sachen, die permanent hier in Berlin bleiben.
Ah, ja.
Insofern muss ich die nicht immer im Flieger mit dabei haben. Also insofern, ja, ach Gott, nee, gemütlich mach ich mir im Hotel nicht. Dort gehe ich nur zum Schlafen hin. Das ist, dass mir das jetzt irgendwie noch einrichtet, dass ich abends 2 Stunden dann noch irgendwas lese oder so. Nee, da gehe ich hin, wenn ich müde bin.
Ja.
Und morgens um 6 stehe ich da auf und haue wieder ab. Also hier eher, ich lebe eher hier immer.
Ja, wie viel Zeit verbringst du hier?
Eigentlich nur während die Sitzungswochen sind. Sobald die Sitzungswoche vorbei ist, fliege ich auch wieder nach Hause. Also ich bin hier nicht aus touristischen Gründen. Ich kenne eigentlich auch Berlin kaum. Man lernt Berlin zwangsweise ein bisschen kennen, weil natürlich auch die Fraktion immer mal Termine macht an schönen Locations, die man dann kennenlernt.
Mhm.
Ich bin zum Beispiel noch nie hier auf so einem Spreeschiff mal mitgefahren, weil ich mir immer überlegt habe, müsstest du ja eigentlich mal machen oder sowas. Ne?
Ja.
Aber ich habe nie gemacht. Das wäre immer noch so ein Projekt.
Ja, ich habe das einmal gemacht, da waren wir mit der Fußballmannschaft meines Bruders hier paar Jahren, also wirklich vielen Jahren mittlerweile. Es war ganz schön.
Mhm.
Einfach mal, da war ich auch noch Touri, jetzt lebe ich ja schon hier.
Mhm.
Kann ich nur empfehlen.
Mhm. Ja. Muss man machen.
Genau. Okay, ich weiß gar nicht, wie lange quatschen wir denn jetzt?
Ich weiß es auch nicht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt.
Ah ja, knapp eine Stunde.
Okay.
Was möchtest du denn noch erzählen? Ich möchte dir ja ein bisschen die Bühne geben.
Ach so, eine Message. Ich könnte jetzt einen Wahlaufruf für meine Partei machen, aber ich nehme an, das wirst du wahrscheinlich eher nicht mögen. Wie kann ich denn einen versteckten Wahlaufruf?
Ja, das musst du dir jetzt lassen.
Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt hast du mich auf falschen Fuß erwischt. Ich war darauf eingestellt, Fragen zu bekommen. Jetzt selber,
ja, das
selber zu erzählen. Über meine Oldtimer hast du mich noch nicht gefragt, ne?
Nee.
Und über Over and Out müssen wir noch reden heute.
Oh ja, stimmt. Ja,
ja,
ja, ja. Ich bin gespannt auf die Story. Dann fangen wir mit den Oldtimern an.
Ja. Ich bin leidenschaftlicher Opel-Fan. Ich habe also zwei alte Opels und mag das auch total gerne. Und habe mich gefreut, die Tage kam eine Studie raus, da gab es einen Bericht, ich glaube plus minus war es gewesen, wo Wissenschaftler sagen, es ist viel besser, alte Autos, selbst wenn sie eigentlich schlechte Abgaswerte haben, sehr lange zu fahren, weil jedes neue Auto total viel CO2 braucht bei der Produktion.
Richtig.
Und wenn man sich das anguckt, selbst mein alter Opel Ascona von 1977, der braucht 9 oder 10 Liter Benzin auf 100 Kilometer, hat miserable Abgaswerte, weil er keinen Katalysator hat. Aber allein die Tatsache, dass dieses Auto über 40 Jahre alt ist und immer noch gefahren wird, spart sehr viel Geld. Weil ein normales Auto, wenn man, ein normaler Mensch fährt sein Auto 10 Jahre, wäre viermal schon ein neues Auto produziert worden. Es hätte Unmengen an CO2 verbraucht. Und das ist eigentlich umweltmäßig sehr vorteilhaft, das so zu machen. Mhm. Dann habe ich noch einen Opel Manta von 1987.
Ja.
Da muss man Mut haben, so ein Auto zu fahren, weil es, weißt du, das war auch vor deiner Zeit, als die Manta-Witze da unterwegs waren.
Ich habe nur von dem Film gehört, ich habe nicht mal gesehen, Manta Manta mit Til Schweiger, oder?
Ja, genau. Das war Til Schweiger und ein Manta-Fahrer hat den Ruf, einen niedrigen IQ zu haben, Cowboy-Stiefel zu tragen, Fukuhila-Frisur zu tragen. Eine Friseuse neben sich zu haben, das sind so die gängigen Klischees für Manta-Fahrer.
Okay.
Aber gut, es ist, allein FDP-Mitglied zu sein, ist eine Mutprobe für sich. Ja? Also da gehst du sowieso einen eigenen Weg und beweist, dass du Selbstdenker bist und Selbstbewusstsein hast und gegen den Strom schwimmen kannst. Und deswegen passt der Manta da eigentlich auch sehr gut dazu. Ja.
Ja.
Und ja, das sind meine alten Opels. Das Schöne ist, die gehen fast nie kaputt. Also es gibt, die haben keine Elektronik. Die einzige Elektronik im Auto ist für die Beleuchtung.
Nee.
Mehr ist da nicht, ja. Ich glaube, im Ascona ist ein Radio drin, im Manta ist nicht mal ein Radio drin. Die haben kein Airbag, die haben keinen ABS-Sensor, die haben praktisch nichts, was irgendwie elektronische Zipperlein haben kann. Und deswegen halten die ewig. Das ist das Schöne.
Aber damit fahren darf man trotzdem, obwohl es kein Airbag gibt.
Obwohl es kein Airbag gibt, ja, das ist erlaubt. Der Ascona hat nicht mal auf der Rückbank Gurte. Das war damals 1977 Stand der Technik und es ist auch nicht vorgeschrieben, dass du die nachrüstest. Meine Kinder haben einen riesen Spaß, wenn die auf der Rückbank sitzen und liegen dürfen, weil das geht halt da.
Richtig.
Das macht denen echt Spaß.
Cool. Wie bist du bei den Opel gelandet? Also
das war damals mein erstes Auto tatsächlich. Als ich den Führerschein gemacht habe, 1987, war mein erstes Auto tatsächlich das rostige Ding meines Vaters, der überlegt hatte, ob er es nochmal über den TÜV kriegt und hatte sich schon die nächste Rostlaube gekauft und das war ein Ascona B und wir haben jemanden gefunden, der den für 500 Mark nochmal über den TÜV gebracht hat und so habe ich praktisch für 500 Mark, die habe ich bezahlt, habe ich den Ascona meines Vaters bekommen, der war zusammengeschweißt, der sah so scheiße aus, aber den habe ich dann selber wieder aufpoliert. Ne? Ich habe mir dann selber so eine Schleifmaschine geholt und habe den selber lackiert und so und sowas verbindet, ja. Da hast du so eine Liebe, so eine persönliche Beziehung zu so einem Auto, ne? Und der hat auch nur 2 Jahre durchgehalten, dann ist er vor Rost auseinandergefallen.
Oh,
aber das war halt mein Liebling damals gewesen, ne? Und dann habe ich dann irgendwie 15 Jahre später gedacht, so als Zweitwagen würde ich mir schon gerne nochmal so einen alten Ascona holen. Und habe dann so ein Schnäppchen damals gefunden, ne? Und der ist auch echt noch gut, mein Ascona, den fahre ich weiter. Und der Manta war eher so ein Zufallsfund vor 2 Jahren, hat mich ein Kumpel gefragt. Er hat sich jetzt ein anderes Auto gekauft, hat aber so einen alten Manta noch da rumstehen, der müsste dringend saniert werden, ob ich mich dieses Projekts annehmen würde.
Ah.
Das habe ich gemacht, genau. Und habe dann den gelb, FDP-gelb spritzen lassen und den sanieren lassen.
Ja.
Tolles Auto, gefällt mir total gut, ja.
Nice, cool. Und wie gut kam der erste Opel bei den Mädels an?
Überhaupt nicht.
Richtig.
Das war nicht Sinn und Zweck dieses Autos, aber
okay.
Nee, also mit wenn du bei Mädels angeben willst, dann darfst du nicht mit dem Opel kommen. Wem sage ich das?
Ja, ja. Naja, nee, aber meine Eltern, die hatten, vor meiner Zeit auch noch immer BMW und dann irgendwann gab es mich und meinen Bruder und dann gab es einen Opel Zafira. Und ich habe das Auto geliebt, ich wollte es nicht weggeben. Jetzt haben wir einen BMW, einen schönen großen neuen.
Ja.
Aber ich war jetzt diesen Sommer mit meiner besten Freundin und ihrer Familie im Urlaub und die haben noch einen alten Opel Zafira.
Schön.
Und in dem Auto konnte ich schlafen wie ein Baby. Mhm. Und in diesem neuen BMW, den meine Eltern haben, ging das gar nicht. Mhm. Und ich habe mich so an diese Form vom Opel gewöhnt und ich mag dann halt auch Opel.
Siehst du mal, das wird dann dein Auto werden, wenn du dir dein eigenes kaufst. Wahrscheinlich. Sehr gebrauchten Zafira.
Wahrscheinlich. Ja.
Und ja. Du glaubst es nicht, man wird dann jedes Mal 30 Jahre jünger, wenn man dieses Auto einsteigt. Geht mir auch so. Du fühlst dich wirklich wieder wie früher, das ist echt total schön.
Ja, cool. Mhm. Genau, und hast du noch was zum Thema Opel? Oder ist das jetzt so mal die Story?
Nö, das ist es. Achso, ich habe in meinem Mantel keinen Fuchsschwanz. Ich kriege immer mal wieder einen geschenkt.
Ja, ich wollte gerade sagen, hängt dann hier aber das ist ein echter?
Ich glaube, das ist ein künstlicher. Okay. Wir haben auch Jäger, die haben mir schon versprochen, sie bringen mir einen Fuchsschwanz mit, aber ich habe gesagt, lass es, ich mache mir in meinem Mantel keinen. Also ja. Ich muss ja nicht die Klischees bedienen, ich trage auch keine Cowboy-Stiefel.
Aber was hat das mit diesem Fuchsschwanz dann auf?
Das war einfach in diesem Film damals, mit Til Schweiger, der hat einen Fuchsschwanz an der Antenne gehabt, und deswegen war das gängige Klischee, der Mantelfahrer hat einen Fuchsschwanz da dran.
Naja, hier hängt er im Büro.
Genau.
Geht ja auch. Cool.
Als dezenter Hinweis. Hm.
Ja, ganz dezent.
Genau.
Ja, und ich sage ja bei mir im Podcast traditionell over and out am Ende. Du hast mich aber korrigiert, dass das falsch sei.
Das ist nicht falsch. Das ist eigentlich reines Hollywood. Ich bin ja Berufspilot und da würde nie jemand over and out sagen, weil das macht einfach keinen Sinn in der Fliegerei. Ne?
Ja.
Es ist... Weil in Hollywood ist es ja wahrscheinlich, um sich zu verabschieden auf der Frequenz in irgendeiner Form. Ja. Ne? In der Fliegerei ist es natürlich so, du wechselst von Funkfrequenz auf Funkfrequenz, aber das geht anders mit anderen Sprüchen. Das heißt zum Beispiel, ich bin jetzt heute von Frankfurt nach Berlin geflogen, wenn du da starten würdest als Pilot, kriegst du erstmal Berlin Departure als Frequenz. Und das ist dann irgendeine Frequenz, die du einrastest und funkst dann mit denen. Und die geben dich dann irgendwann über auf den nächsten. Das wäre dann Langen Radar. Das ist praktisch die Strecke zwischen Berlin und zwischen Frankfurt und Berlin. Und dann sagen die dir, da brauchst du gar nicht nachfragen, die sagen dir irgendwann deine Kennung und dann sagen die dir Langen Radar 123.87. Das heißt, raste auf deinem Radio, also auf dem Funkgerät ein, die 123,87 und das wird jetzt deine Frequenz sein. Ne? Und dann sagst du einfach, du bestätigst dann nur noch 127.87 und dann wissen die Bescheid, du wechselst jetzt die Frequenz. Das war's, dann bist du mit denen fertig, aber das hast nicht over and out oder was, ne? Sondern bestätigst die neue Frequenz und dann switchst du auch schon auf die andere. Da begrüßt du natürlich auf der neuen Frequenz. Ne?
Wie begrüßt man sich denn da?
Man nennt seine Kennung und sagt, eigentlich sagt man nur seine Kennung, weil die wissen schon, dass man jetzt kommt. Es gibt andere Situationen, wenn du freiwillig auf eine Frequenz kommst und die erwarten dich nicht, da sagst du dann noch deine Absicht. Also zum Beispiel, wenn du instrumentenmäßig unterwegs bist, dann musst du die ganze Zeit auf irgendeiner Frequenz sein. Mhm. Das ist Pflicht, auch also jetzt die Verkehrsluftfahrt. Wenn du aber als Schönwetterflieger unterwegs bist, brauchst du nur am Flughafen, am Landeplatz sozusagen, musst du auf der Frequenz sein und unterwegs bist du auf keiner Frequenz. Und da verabschiedet man sich auch, genau. Da sagt man dann entweder auf Deutsch, bitte verlassen der Frequenz, ja, wenn du von dem Flugplatz wegfliegst oder request to leave frequency. Das wäre jetzt mal etwas oder Leaving Frequency, das wäre dann wirklich aus dem richtigen Leben.
Okay.
Und da begrüßt man dann auch, da sagt man dann seine eigene Kennung, zum Beispiel D wie Deutschland, so eine Kennung, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, wenn das die Kennung vom Flugzeug ist, bitte Wetterinformationen zum Beispiel oder was auch immer man von der Bodenstation halt haben will. Ne? Das sagt man dann zur Begrüßung. Und manchmal verabschiedet man sich besonders höflich, wenn man so eine besondere Service erfahren hat. Das kommt manchmal vor. Manchmal haben die einen guten Tag da unten am Boden und kümmern sich so richtig gut um einen. Dann sagt man am Schluss dann nochmal vielen Dank für den tollen, exzellenten Service oder sowas.
Ah ja, okay.
So, aber nie würde jemand over and out
sagen. Erlaubst du mir denn, dass ich das
finde? Natürlich, das ist dein Markenzeichen. Das ist dein Markenzeichen, klar.
Ja, oder hast du einen Alternativvorschlag? Also, was könnte ich mir wahlweise aneignen?
Ja, Leaving the Frequency.
Leaving the Frequency.
Hört sich aber nicht so cool an. Over and out klingt irgendwie schon knackiger. Da hast du schon recht. Also, bleib bei deinem Maul.
Okay, bleib ich. Aber du hast die Wahl, dir den Folgentitel zu überlegen. Hast du eine Idee? Wir haben ja über alles Mögliche gesprochen.
Ja, dann würde ich das Markenzeichen, was ich so unter meine Mission hier in Berlin nehmen würde, das ist der Verteidiger deiner Freiheit.
Ah.
Das ist so meine Mission und da habe ich mir auch so ein kleines Logo entwickeln lassen. Das siehst du, ich glaube bei Insta siehst du es nicht, auf meinem Facebook-Profil wirst du es sehen. Mhm. Das ist so ein, also Alex mit Freiheitsfackel und so entschlossenem Blick und das ist so die, ja, so die Aufgabe, die man sich selber ein bisschen vorgenommen hat. Ne? Also den Titel würde ich dann der Verteidiger deiner Freiheit nehmen.
Okay, ich nenne die Folge.
Genau.
Alex Müller, der Verteidiger deiner Freiheit.
Würde mir sehr gut gefallen.
Finde ich gut. Das ist witzig, machen wir so. Mhm. Okay, cool. Hast du sonst noch irgendwas, was du on tape loswerden möchtest?
Dafür bin ich heute zu schlecht vorbereitet. Nee, hätte ich bestimmt, aber okay. Das machen wir dann beim nächsten Mal.
Ich wollte gerade sagen, dann treffen wir uns nochmal. Wenn du dann wieder was zu erzählen hast, dann bist du herzlich jederzeit gerne eingeladen in den Podcast. Ich würde mich freuen, wenn wir mal wieder quatschen.
Sehr gerne.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Und ja, solange du nichts mehr auf dem Herzen hast, würde ich mich dann wieder verabschieden mit den Worten over and out. Magst du noch mal draufsetzen?
Super. I would just request to leave the frequency, aber over and out ist auch ein wunderschöner Abschied.
Prima, dann haben wir das und damit bis zum nächsten Mal und tschüss.